Stüb. Okay, also 2. Samuel 24. Ja, lass uns mal beten. Ja, du bist ein mächtiger Gott. Du bist der einzigste Gott, Sohn und ja, du bist heilig. Ja, und wir danken dir, dass wir teilhaben dürfen an deiner Heiligkeit, dass wir auch deine Herrlichkeit sehen dürfen, dass wir ja, dich kennenlernen dürfen. So, und so erhaben und so mächtig und so groß du auch bist, so hast du dich trotzdem so klein gemacht. So, und ich bitte dich, Herr Geist, dass du heute redest und dass du uns persönlich ansprichst, dass du Worte nimmst, die du nicht mehr im Mund legst, so die vielleicht nur für eine Person hier privat sind. Ich bitte dich, dass du durch dein Wort redest, so dass du auch die Predigt jetzt benutzt und die Worte, die du mir gegeben hast, und dass du einfach nur wirkst, so dass wir als Leib zusammenkommen und eine Vision haben, so deine Vision. Nein, ich danke dir. Amen. Also ich werde 2. Samuel, also ich werde Samuel vermissen, ne? 1. und 2. So, weil, ich meine, wir haben David gesehen als kleinen Knaben. So, und dann all die Probleme, die er durchmachen musste, aber all diese große Berufung auch. So, wir haben ihn gesehen als starken Herr, ne? So ein unerschrocken, so ein tapfer und voll Mann des Glaubens. So, und wir haben auch das Gegenteil von ihm gesehen, seine fleischliche Seite, seine Schwäche, sein Fall. Und David hat oft gesündigt. So, aber trotzdem ist er immer wieder zurück zu Gott. Ne? Und Gott hat, auch wenn Sünde was kostet, ne? Aber Gott hat immer weitergemacht. Das war nie ein Ding, irgendwie David abzuschieben, zu sagen, du bist jetzt nicht mehr wert, so benutzt zu werden von mir. David ist ein toller Mann. So, nicht nur ein toller König, so, sondern er hat eine Gabe bekommen, seine Gebete in Musik zu fassen und aufzuschreiben. Und tausende von Jahren, und auch heute lesen wir noch und singen die Psalmen. Ne? So, bis heute sind seine Liebeslieder so, von Gott, so seine persönlichen Tiefs, so, seine Leidenschaft, seine Seele so, aufgeschrieben. So, und da wird ganz klar so, wie nahe er Gott eigentlich war mit seinem Herzen. So. Und das ist klar, dass wir uns das alle wünschen. Ne? So, weil, ja, wenn unser Herz nah bei Gott ist, so, dann sind wir frei. So, und dann erleben wir Gott und dann hören wir Gott. So, und erleben die Vollmacht, so, die er uns gegeben hat. Gibt es halt immer nur so ein Problem. Und das ist halt unser Fleisch. So. Und heute gucken wir uns ein bisschen Stolz an. So, manche sagen, Stolz ist die Wurzel allen Übels. Das ist gerade besetzt. Also, so mit Stolz fing alles an. So, und lesen wir mal. 24 Vers 1. Und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und um da ein bisschen tiefer zu gehen, mache ich mal 1. Chronik auf. So, könnt ihr aufschlagen, müsst ihr nicht. So, mir ist immer wichtiger zuzuhören. So, in 1. Chronik 21, weil da wird das nochmal ein bisschen mehr erklärt. So, und in 1. Chronik 21 steht, und Satan, so ein Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Also eine klare Versuchung. Satan kommt, versucht David, so ein, weil er David und Israel zum Fall bringen möchte. Ne? Getrennt von Gott, in Sünde lebend. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beersheba an bis nach Dan und bringt mir Bericht, damit ich ihre Zahl erfahre. Das sind... Und wenn wir uns erinnern, was die Bibel sagt über Luzifer oder Satan, ne? So, er war der mächtigste und der schönste Engel. So, er war der Leiter, der Engel, der Boss. So ein, und Gott hat ihnen sehr viel Macht gegeben. So ein, und Satan hatte ziemlich viel Einfluss oben bei Gott. So ein, aber Satan wurde stolz im Herzen, so ein, und wollte mehr, als ihm zusteht. So ein, wollte sich Gott gleich machen. Hat er auch gemacht, hat sich um den Thron gesetzt, so ein, und gesagt, hey, ich bin wie Gott, oder ich bin Gott, so ein, betet mich an und folgt mir nach. Und ich kann zwar nicht verstehen, warum, aber wenn ich mich selbst angucke, verstehe ich es vielleicht doch. So ein Drittel aller Engel haben sich Satan angeschlossen. Und dann kam Gott auf die Bühne. So, und bei ihm reicht einfach nur ein Schnipsen. Gott hat gesagt, du bist nicht Gott und alle, die dir nachfolgen, sollen dir nachfolgen, geht. Und Gott schmeißt sie raus aus dem dritten Himmel. Und jetzt kennen wir die gefallenen Engel als Dämonen. Ne? So ein Satan als Luzifer, als der Typ mit den Hörnern oder sonst sowas. Aber Satan hat immer noch Macht. Ne? Und Satan kommt im Garten Eden rein und sieht die Menschen da und hasst die Menschen, weil Satan hasst alles, was Gott liebt. So, und er will, dass sie abfallen von ihm. So, und Satan, genauso wie er einen freien Willen bekommen hat, und die Engel, genauso haben auch wir Menschen einen freien Willen bekommen, uns zu entscheiden für oder gegen. Und ihr wisst noch, Gott hat diesen Baum reingesetzt, so nicht um uns zu ärgern, weil er wusste, dass wir eh sündigen, sondern damit wir uns entscheiden können, für oder gegen ihn. Wäre dieser Baum nicht da gewesen, so, dann hätten wir uns nicht entscheiden können, gegen Gott. Gott will eine freiwillige Liebe. Und so sehr liebt er den Menschen. Und was ein Satan kommt und rührt genau das Gleiche an in den Menschen, Stolz. So ein, erheb dich. So ein, weil Gott hat nur Angst, dass du wie er wirst. So ist von dem Baum. Naja, und der Mensch kann nie genug haben und er ist. Und ist getrennt von Gott. Okay, so viel zur Theologie. So ein, das ist basic und das wissen wir, ne? Und Gott hat im Laufe der Zeit, auch vor Jesus erscheinen, so ein, immer so ein paar Menschen, so die nur durch den Heiligen Geist, glaube ich, so ein, weißt du, ihn angebetet haben, ihm vertraut haben, so wie Abraham, ne? Der Vater von Israel und von uns. So ein, weißt du, dieser Mann ist einfach da, da gibt es keine Kirche, keine Gemeinde, da gibt es keinen geregelten Gottesdienst oder Leute, mit denen er zusammen beten kann. So ein, aber Abraham hat einfach Glaube. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gott den Glauben schenkt. So ein Abraham vertraut Gott. So ein, weißt du, aus diesem Glauben ist er gerecht geworden. Und genauso David. So ein, David, lesen wir, war gefüllt mit dem Heiligen Geist, konnte Gottes Stimme hören. So ein, Gott hat ihn geleitet, so ein, weil er erfüllt war mit dem Geist und gesalbt war mit dem Heiligen Geist. Und das vor Jesus, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. So ein, weißt du, und ich glaube, im Laufe seiner Zeit kann man das öfters mal vergessen, so dass, dass es wirklich ums Herz geht und dass es das Erste ist, was wir erforschen müssen, so ein, wie es in unserem Herz ist. So, dass unser Herz groß genug ist und sensibel genug ist, Platz zu machen für Gott. So. Ich sehe mich und ich sehe, dass meine Werke oft im Vordergrund stehen. Oder dass ich mir Gedanken mache, wo ich weiß, dass manche von euch genauso geht, so, und dass man sich Sorgen macht, so, und, ah, ich singe nicht gut oder ich störe nur oder was, und dann hört man auf anzubeten. So, das habe ich so oft, so, und diese Attacken, so beim Lobpreis, wenn ich es mache. So ein, weißt du, aber dabei vergisst man halt so, dass das Herz einfach nur wichtig ist. So. Wenn meine Tochter mich anbetet, in Anführungsstrichen, ne, so mich liebt und das zum Ausdruck bringen will, dann singt sie, oder Timo singt, kann noch nicht wirklich reden, aber manchmal singt er ein Lied über mich. So, Papa, 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 Papa. So ein, ziemlich süß, auch ziemlich schief, so ein, weißt du, auch für mich ist das das Schönste, was er machen kann. Da ist keine Perfektion, so ein, da ist noch nicht mal Rhythmus drin oder Takt, so ein, aber sein Herz leuchtet einfach nur und denkt an mich. Oder meine Tochter, die versucht mir die schönsten Bilder zu malen, so ein, und ich habe schon so einen Berg mit Kriegsel, ne, einfach nur ein paar bunte Striche, die überhaupt nichts aussagen, so, wo ich mir denke, jetzt muss ich noch mehr Platz schaffen in meinem Büro, so, ne. Aber, weißt du, sie kommt mit leuchtenden Augen und sagt, Papa, das habe ich für dich gemalt. So, und, weißt du, und ich bin total bewegt, weil es ist ein Liebesgeschenk. So ein, und da zählt nicht Perfektion, so ein, oder wie viel Zeit man investiert hat, so ein, oder wie viele Leute man damit beeindrucken kann, so ein, sondern, weißt du, das Herz leuchtet und denkt an mich. Sondern genauso ist es bei Gott. Und nicht nur beim Musikmachen, nicht nur beim Dienen, sondern unser Leben ist ein Gottesdienst. Jede Minute, jede Sekunde unseres Seins hier auf Erden. Und wie schön ist das Leben und wie voll, wenn wir, weißt du, wenn wir uns auf das Wichtige konzentrieren sollen. Und zwar, dass unser Leben ein Liebeslied ist. So ein für Gott, für unseren Schöpfer, unseren Herrn, unseren Vater, unseren Ehemann bald. So ein, weißt du, für unseren Liebsten. So ein, und Gott liebt diese Leidenschaft. So. Aber Satan hasst immer noch alles, was Gott liebt. Und Satan will zerstören. Und Satan kann nicht anders als zu lügen. Weil ihr kennt das selber, so ein, dein Gewissen ist sensibel und du weißt, was falsch oder gut ist als Kind. So ein, aber du gehst der Sünde nach und wirst härter und die Stimme wird leiser und du wirst unsensibel. So ein, gegen das Gesetz, das Gott in unser Herz geschrieben hat. Und genauso ist es auch als Christ. So, wenn man sich von Gott zu weit entfernt, dann wird er leiser und dann wird man unsensibel. Oder wenn der Blick wieder nach unten sich richtet. So ein, und das will Satan. Weil Satan will uns wieder trennen von ihm. Und wir waren Gott nie näher als jetzt. Alle Propheten, heißt es in Gottes Wort, haben sich danach gesehnt, das zu hören und das zu sehen, was wir jetzt haben sollen. Wir können Gott in jeder Minute, in jeder Sekunde begegnen. Wir haben Gott in uns. Näher kann man Gott nicht sein. Und lass nicht zu, dass Satan das trennt. Lass nicht zu, dass Satan es schafft, das wegzunehmen. Und Satan kommt auch hier. Und wir Leiter, wir müssen besonders aufpassen. Bei denen, die geistlich leiten, die werden auch härter attackiert. Jesus hat auch gesagt, oder Paulus, macht euch nicht viele Lehrer. Weil die Lehrer, die werden ein viel stärkeres Gericht kriegen. Die kriegen viel mehr eins drauf. Und deswegen lasse ich auch nicht jeden lernen, sondern warte und höre auf Gott, wer ist jetzt dran und wer nicht. Weißt du, weil wir werden für jedes Wort, das wir geredet haben, gerade stehen müssen. Und wie ich schon mal gesagt habe, so Schafe kann man nicht treiben, Schafe kann man nur leiten. So Schafe gehen auseinander, wenn man sie treibt. So Schafe können nur geleitet werden. Einer muss vorne stehen und die anderen folgen. Und von daher, Satan will das nicht. Und so wie er zu Jesus kam, so kam er auch zu allen anderen, die mit Gott unterwegs waren, und so kommt er auch zu uns. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Bibel es lehrt, so dass wir Ehemänner die geistlichen Leiter der Familie sind. So dass wir die Hauspriester sind. Dass wir dafür verantwortlich sind, unsere Frauen, unsere Kinder zum Gebet zu führen, so ein Gottes Wort vorzulesen und auszulegen. Dass wir dafür verantwortlich sind, uns auszustrecken, so wie Jesus sich uns ausstreckt. Dass wir genauso verantwortlich sind, uns genauso hinzugeben und ein Leben als Diener zu führen, auch für unsere Frau. Ein hingegebenes Leben. Und das ist super wichtig. Und Satan will das nicht. Und jeder hat Leitung in irgendeiner Form. Bekommen von Gott. Manche sichtbar, andere eher unsichtbar. Man muss echt aufpassen, weil es ist so wichtig, dass man die Dinge durch Gott macht und mit Gott. Also wenn du dich weit weg fühlst von Gott, oder dein Leben wieder voll ist mit Lügen, sodass du denkst, du kannst nicht anbeten, dann sei dir gewiss, das kommt nicht von Gott. Lass nicht zu, weil Gott hat da so viel bezahlt, damit nichts uns mehr trennen kann von ihm. Und ich weiß jetzt nicht, was hier die Sünde ist, weil es steht nicht da. Weil es ist keine Sünde, so dass der König das Volk zählen lässt. Ne? Mose hat Gott befohlen, dass es passieren soll. Aber es muss also was mit David sein Herz sein. Wir lesen mal. Und er reizte David gegen sie, indem er sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Vers 2. Und der König, der sprach zu Joab, zum Heerführer, der bei ihm war: Hey, durchziehe durch alle Stämme Israels von Dan bis Beersheba und mustere das Volk, damit ich die Zahl des Volks erfahre. Joab aber, der sprach zum König: Der Herr, dein Gott, der füge diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal mehr hinzu. Und mein Herr und König, der möge es mit eigenen Augen sehen. Aber warum hat mein Herr und König Gefallen an so etwas? So. Vielleicht ist es Stolz, sondern vielleicht ist es Vertrauen auf eigene Kraft, was auch immer es ist. So, und selbst Joab weiß in dem Moment, dass es nicht von Gott und ist nicht gut. So. Und als Jesus versucht wurde in der Wüste, so, da kam Satan mit seiner Versuchung und Jesus hat geantwortet mit Gottes Wort. Ne? Das hattet ihr als Chat gepredigt, hat, glaube ich. Ne? So. Und was denn? Jesus sprach Gottes Wort aus. So Worte, die in der Bibel stehen. So, und Satan floh. So. Aber man muss halt aufpassen, weil, wie schon mal gesagt, so die Bibel ist kein magisches, also keine Bibliothek von Zaubersprüchen. Es war nicht dieser eine Vers, Jesus redet diesen Vers und auf einmal wirkt er wie ein Zauberspruch und Satan kann nicht anders dazu gehen. So. Kennt ihr diese Filme, wo Besessene sind und dann kommen Dämonenaustreiber und haben einen Kruzifix in der Hand, ne? So, und so einen bestimmten Spruch, wahrscheinlich Vater unser, der du bist im Himmel und so weiter. So ein, und die Dämonen schreien und winden sich und fahren aus. So, das funktioniert in der Realität nicht. So. Satan kennt Gottes Wort besser als wir. Das hindert ihn nicht dran, verändert zu werden und Buße zu tun. So, das sind, so ein Kreuz ist nichts wert. Es ist nur Holz oder Metall oder Gold, was auch immer. So, aber es ist nur von Menschenhand erschaffenes Ding. So, du kannst Satan so ein Kreuz hinhalten, so ein, da passiert nichts. Satan selbst kommt in der Form von einem Engel. Satan selbst wird kommen als Jesus, als Double. So ein Satan selbst hat die Kirchen so beeinflusst und ist da drinnen so, und da sind eine Menge Kreuze und eine Menge Gotteswort und Gebete. So, weißt du, wir müssen echt aufpassen, so dass wir nicht auf falschen Dingen vertrauen. Dieses Kreuz hat nur dann Macht, so, wenn da was dahinter steht. So, es ist unser Vertrauen in Gottes Wort, wenn wir Gottes Wort ausreden, so, was die Dämonen weichen lässt oder was die Versuchung wegnimmt. So, und nichts mehr als unser Vertrauen zu Gott, unsere Verbindung mit ihm. So, es ist der Glaube, und zwar der lebendige Glaube, der verändert. Du kannst ein Kreuz um den Hals tragen, es wird dich nicht heiliger machen, es wird dich nicht näher bringen zu Gott. So, ich sehe hier die Gothic-Leute in Leipzig mit dem Kreuz rumrennen. So, da ist kein Jesus drin. So, aber hey, wenn wir unser Kreuz im Herzen tragen und nicht nur unser Kreuz, sondern Jesus als auferstandenen, lebendigen Gott, weißt du? So, wenn wir unseren Blick auf diesen Altar haben, den er, wo er dran hing, wo er für uns geopfert wurde, so, das ist die wahre Magie, das ist die wahre Macht. So, es ist unsere Freiheit und unser Glaube, den wir damit verbinden. So, und man muss aufpassen, weil ich kenne viele Christen, die rumrennen mit Bibelfersen. So, und du kannst mit denen gar nicht mehr normal reden, weil sie nur in Bibelfersen reden. So, weil sie irgendwie so glauben, dass darin die absolute Macht liegt. So, dann lieber ein normales Wort, ein neues Wort, ein natürliches Wort aus meinem Mund, aber im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist. So, als ein Bibelvers ohne Herz und ohne Heiligen Geist. So. Paulus hat auch nur ganz normal geschrieben, genauso die anderen, die Bibel geschrieben haben. Ihre Worte, das, was ihnen eingegeben wurde, in ihrer Art zu sprechen. Wenn du mal durch die Briefe gehst, jeder Apostel, so ein, jeder Schreiber hat seine eigene Art zu reden. So. Weißt du, die wahre Macht ist, es kam durch den Heiligen Geist und eingesetzt. So. Und genau das ist auch in uns die Macht, so, und der Heilige Geist, weil er wirkt und er tut. Es liegt nicht bei uns. Und ich erzähle das alles, einfach nur um zu sagen, Versuchung kommt hundertprozentig. Und je mehr man im Vordergrund steht, je mehr Gott einen Berufen hat, als im Vordergrund zu arbeiten für ihn, so, desto mehr Versuchung kommt doch. So. Aber wir haben Sieg über jede Versuchung. Und ich habe das vor kurzem wieder erfahren. Eine Sache, wo ich nie Sieg hatte. Und ständig falle oder gefallen bin. Und heute war sie wieder da, natürlich beim Gebet und beim Bibel, bei der Predigt vorbereiten. Und die Versuchung kam in meinen Kopf und in mein Herz. Und ich habe das hier vorbereitet und es ging gerade um Versuchungen. Und ich musste an Jesus denken, wie er Satan einfach abgeschmettert hat. Und ich konnte nicht anders als zu widerstehen und zu siegen. Weil das wäre eine Lüge an sich gewesen. Ich kann hier nicht sitzen und sagen, wir haben Sieg über Versuchung und habe keine Kontrolle über Versuchung. Es ist eine Entscheidung entfernt, so zu siegen. Und das ist eine Entscheidung für Gott. Und es geht wirklich. Und der Heilige Geist, der stärkt uns. Um die Versuchung zu widerstehen, helfen uns keine Mittel oder Dinge. Um Versuchung zu widerstehen, da hilft nur alleine Gott. Lesen wir mal Vers 3. Joab aber sprach zum König: Mach das nicht. Warum willst du das machen? Wenn du mehr Leute brauchst, wird Gott mehr Leute schicken. Und wie wichtig ist es, so auf seine Mitarbeiter oder auf die Gemeinde zu hören? Egal, ob man als Leiter dasteht oder ob man als Gottesdienstbesucher kommt. Ein Leiter, der nicht auf seine Mitarbeiter hört, ist dumm und stolz und ist schon zum Fallen verurteilt. Eine Gemeinde, die sich nicht zuhört, sondern nur auf den Pastor guckt, ist dumm und wird fallen. Weil der Heilige Geist, der wohnt in jedem Einzelnen von uns. Und das muss uns bewusst sein. Und wenn hier die Predigt zu Ende ist, dann geht der Gottesdienst weiter. Für mich fängt der Gottesdienst dann erst an, weil das ist die Zeit, wo wir von dem anderen hören, was Gott zu sagen hat. Wenn du im Gespräch bist, persönlich, dann öffnest du dich denjenigen, denen du vertraust. Und dann fängst du an zu beten für denjenigen. Oder du hast ein Wort oder eine tröstende Sache oder Heilige Geist will uns benutzen. Und ich habe viele Gemeinden erlebt, wo der Pastor so eine Art Gottes oder Guru, ne, oder die einzigste Verbindung, Mittler zwischen Mensch und Gott. Und alle kommen zum Pastor. Und das ist so schade, weil deswegen hat Gott uns Gemeinde gegeben. Der Heilige Geist ist in jedem gleich. Und Gott bleibt Gott. Also streckt euch aus untereinander und ermahnt euch auch, das ist wichtig. Aber David fällt hier hin. Und David bleibt hart und David sagt: Nein, mach das. Und der Mitarbeiter muss folgen. Vers 4. Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und die Heerführer. So zog Joab und die Heerführer vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Und sie gingen über den Jordan und lagerten sich bei Aroer, zur Rechten der Stadt, die mitten im Tal von Gad liegt, und nach Jaeser hin. Und sie kamen nach Gilead und in die Gegend von Tachtim Hotschi. Und als sie nach Dan Jan kamen, da wandten sie sich nach Zidon. Und sie kamen zu der Festung Tyros und alle Städte der Heriter und Kaaniter und zogen dann in den Süden Judas nach Beersheba. So durchzogen sie das ganze Land und kamen nach 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joab gab dem König die Zahl der Gemusterten des Volks an. Und es waren in Israel 800.000 Kriegsleute, die das Schwert zogen, also alles ab 20, männlich. Und in Juda 500.000. Riesige Zahl. Ne? Wenn man all die Frauen und Kinder noch dazu nimmt, Israel war riesig zu der Zeit. Und alle Feinde waren besiegt. Na, haben wir letztes Mal gelesen. Und was wir in der Chronik lesen, ist noch, dass der Joab aber nicht zu den Leviten und zu Benjamin gehen kann. Weil das wäre für ihn einfach zu große Sünde. Also lässt er die 2 Stämme aus und sagt nichts. Ist ein weiser Mann. Hey, wir haben unseren Herrn zu folgen oder der Leitung, die Gott uns gibt. Egal ob im Beruf oder in der Gemeinde oder sonst wo. Zu Hause. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und selbst wenn der Pastor oder der Leiter in irgendeinem Bereich in der Gemeinde irgendwas sagt, was gegen Gottes Wille ist, dann hat man da nicht mehr zu folgen, sagt die Bibel. Dann ist das der Punkt, wo man sagt, nein, ich folge Gott. Wir haben genauso unsere Regierung zu ehren, weil die sind von Gott eingesetzt. So, und es wäre auch dumm, das nicht zu tun, nur weil sie nicht gottgemäß handeln. So, wir haben die Regierung und alle, die für den Staat arbeiten, zu ehren und zu respektieren. So, und wir haben Segen zu sein für unsere Stadt. So, aber wir haben sie nur so lange zu ehren und nur so lange zu folgen, so, bis wir mit unserem Glauben einen Kompromiss eingehen müssen. So, ab dem Moment an heißt es für uns, nein, wir sind nicht von hier, wir sind nicht von der Welt. So, wir haben einen anderen Herrn und einen anderen König und hier kann ich nicht weitergehen. So wie Daniel damals, so vor König Nebukadnezar. Ne? So, ich kann nicht aufhören mit beten, das ist mein Herr und mein Gott. So, dann gehe ich lieber in den Tod und bin gleich bei meinem Gott. So. Vers 10. Aber nachdem David das Volk hatte zählen lassen, da schlug ihm das Gewissen. Und David sprach zum Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Nun aber, o Herr, nimm doch diese Missetat deines Knechts hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da ging das Wort des Herrn an den Propheten Gad, den Seher Davids. Geh hin und sage zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor. Er will dir eins davon, dass ich es dir antue. Und Gad, der kam zu David und ließ es ihm wissen und sprach zu ihm, willst du, dass 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Und wenn du nach Afrika jetzt guckst, dann weißt du, wie schlimm das ist, eine lange Hungersnot. So, oder dass du 3 Monate lang von deinen Widersachern fliehen musst, während sie dich verfolgen. Also, dass er einen anderen König zu Israel bringt und er sie einfach einnimmt und verfolgt, wie es schon oft passiert ist. Oder dass 3 Tage lang die Pest in deinem Land ist. So besinne dich nun und siehe, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. Das ist echt ein guter Gott. So, wir stehen im Blut des Lammes, wir sind gerechtfertigt und gereinigt und das Einzige, was wir uns noch dreckig machen können als Kinder Gottes, sagt Jesus, sind unsere Füße. Und die Wäsche, wenn wir Buße tun. Jederzeit, immer wieder. So, aber unsere Sünden haben Konsequenzen. Das haben wir schon gelernt durch Samuel, durch Davids Fehler. So, und die Konsequenzen betreffen manchmal die ganze Gemeinde. So, manchmal kommen dabei viele um. So, man muss echt aufpassen. Wenn du alleine sündigst für dich selbst, so, das gibt's nicht. So, wenn du sündigst, weil du gehörst jetzt zu einem ganzen Leib, so, dann betrifft das alle. So. Und Sünde haben Konsequenzen, auch wenn die Vergebung schon da ist. So. Und David sprach zu Gad, oh Mann, mir ist sehr Angst. Und ich kann das verstehen. Egal was man da wählt, so Leute kommen um. Egal was man wählt, Familien werden zerrissen. So. Also, egal was man da wählt, irgendjemand muss leiden. So. Und Gott ist so, als ob er sagt, also entweder kriegst du jetzt ordentlich Dresche auf dem Po, so, oder du kriegst Fernsehverbot, so, oder du hast 3 Wochen Hausarrest, suchst dir aus. So, und das ist nett, ich wünschte, mein Vater hätte das gemacht. Ich glaube, ich hätte lieber die Dresche genommen. Aber jetzt kommt wieder David sein Herz. Also David ist nur ein Mensch, so, und ich kann ihn hier überhaupt nicht richten, so, weil ich kenne das. So, ich bin geübt darin zu fallen. Ich bin geübt darin, der Versuchung nachzugeben und zu sündigen. So, ich bin geübt da drin, so mein Fleisch zu genießen. So, aber das Herz ist wichtig. Und David kommt, erkennt seine Schuld, tut Buße und jetzt steht er gerade dafür. Und weißt du, und David, sein Herz ist für sein Volk, so, und er sucht das Beste aus für sein Volk. So, pass auf, was er sich aussucht. Mir ist Angst. Doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen, da will ich nicht fallen. Und ich bin auch lieber in Gottes Hand, als in dem von Menschen. So, weil Gott ist barmherzig und treu. Und Gott gereut schnell. So, das haben wir mehrmals in der Bibel. Da ließ der Herr die Pest in Israel ausbrechen, vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit. Und von dem Volk, von Dan bis Beersheba, starben 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte um es zu verderben, da reut es den Herrn das Unheil. Und er sprach zu dem Engel, der das Verderben unter dem Volk anrichtete, es ist genug. Lass nun deine Hand sinken. Und der Engel des Herrn aber, der befand sich bei der Tenne Arawnas des Jebusiters. David kennt Gott ziemlich gut. Und der weiß so ein, Gott wird nicht alles verderben. So ein, was sind? Und hier sterben 70.000 Mann. So ein. Und ich keine Ahnung, warum Gott die 70.000 hier aussucht. Gott kennt jeden. So, der sagt nicht einfach du. So ein, vielleicht sind das die 70.000 Mann von Israel, die irgendwie ein Problem hatten mit Gott. So ein, oder irgendwas nicht geklärt hatten. So ein, also die sich bitter oder hartnäckig gegen Gott gewendet haben. Weil, wie du hier am Anfang liest, und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel. Also irgendwas muss in Israel wieder gewesen sein. Wahrscheinlich die Höhen, wo sie geopfert haben. Ne? Siehst bei Salomo, dass die schon da waren. So ein, irgendwelche Götzen, irgendwelche heidnischen Rituale. Und ich glaube an unseren Gott, so, dass er nicht will, dass irgendeiner verloren wird. So ein, aber das ist meine Meinung. Was ihr glaubt, ist euer Ding. Aber ich persönlich glaube, dass Gott die 70.000 aus einem bestimmten Grund erwählt hat. So. Und dran denken, so ein, die sind zwar tot für uns, aber bei Gott sind sie da. So, auch im Alten Testament gilt so ein, wer auf den Messias gewartet hat und wer Gott nachfolgen wollte, so ein, der kam auch zu ihm. So. Vers 17. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, da sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt und ich habe die Missetat begangen. Hey, was haben aber diese Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters gerichtet sein. Und Gad kam zu David an jedem Tag, dieser Prophet, und sprach zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn ein Altar auf der Tenne Arawnas des Jebusiters. So ging David hinauf nach dem Wort Gads, so wie der Herr es geboten hatte. Und als Arawna aufblickte, da sah er den König mit seinen Knechten zu ihm herüberkommen. Da ging Arawna hinüber und verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und Arawna sprach, warum kommt mein Herr und König zu seinem Knecht? Und David sprach, um die Tenne von dir zu kaufen und um dem Herrn ein Altar zu bauen, damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Arawna zu David, oh, mein Herr und König, nehme sie und opfere, was ihm gefällt. So ein siehe, da sind Rinder zum Brandopfer, die Dreschwagen aber und das Geschirr der Rinder, das mögen als Brennholz dienen. So ein siehe, alles, o König, schenkt Arawna dem König. Und Arawna sprach zum König, der Herr, dein Gott, der sei dir gnädig. Cooler Mann. So ein, was du musst opfern? Hier, nimm's. So ein, ich schenk's dir. Ich will nicht dafür haben. Aber der König, der sprach zu Arawna, hey, nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert, denn ich will den Herrn, mein Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Und kennt ihr die Mentalität? So ein, ich habe die schon oft gesehen, so ein, halt so ein, ja, der Herr kriegt das, was übrig bleibt. So ein, ne? So ein, ich opfer gerne, aber es darf mich nichts kosten. So ein, oder manche, die ganz laut, ganz viel so ein, was in eine Tonne werfen, so ein, aber dann hinterm Rücken es versteuern und eigentlich alles wiederkriegen. So ein, hat sie nichts gekostet. So ein, und David hat ein Herz der Anbetung. So ein, David sagt, wenn ich opfere, dann soll mich das was kosten. So. Weil ich möchte kein geschenktes Opfer haben. So. Weißt du, manchmal kostet unser Opfer echt viel. Ich meine, ich denke da nicht an materielle Sachen, weil ich habe davon nicht viel. So, von daher, für mich ist das, weiß nicht, wie es euch geht, aber seit ich hatte viel Geld, bevor ich mit Jesus war. Seit ich mit Jesus bin, eben nicht. Und mir geht es viel besser als vorher. So, ich muss sagen, es ist ein Riesensegen, wenn man nichts hat und vertrauen muss. Jeden Tag. So, man erlebt Gottes Größe. So, man kann sich nicht verlieben oder verlieren in der Welt oder in den Dingen. So, weißt, du musst von jedem Tag auf den nächsten vertrauen, dass du Essen hast und für deine Familie alles da ist. So, macht viel mehr Spaß. So manchmal, also meistens, manchmal nicht. So, aber das ist meistens für mich überhaupt kein Opfer. So ein, weißt du, ich gebe da gerne meinen Zehnten und noch mehr. So ein, weil ich habe eh nicht genug. So ein, also kann ich auch von dem geben, so was ich eh nicht genug habe, so ein, und noch mehr vertrauen, so, weißt du? So ein, weil dann Gott, muss Gott sagen. So. So ein, geben ist ein Segen, so. Aber die Opfer, die manchmal viel schwerer fallen, das ist unsere Zeit. So, oder unsere Träume oder unsere Visionen oder Wünsche. So manchmal bin ich abends so müde und kaputt vom Tag, sodass ich mich wirklich super gerne entspanne und Füße hochlege. Ne? Und dann sitze ich mit Dora da und will an nichts mehr denken. So, und manchmal schenkt mir Gott das. Aber manchmal klingelt es. Und Gott schickt all mögliche Leute. So, und manchmal auch Leute, die wirklich sehr anstrengend sind. So, dass du nicht weißt, dann, okay, so, Gott schickt die jetzt zu mir, damit ich ihnen diene. So, und in dem Moment ist es wirklich ein Opfer. Weil ich persönlich würde lieber meine Füße hochlegen. Aber was für ein Segen und für ein Reichtum ist es dann, wenn ich gehorsam bin? Weißt du, er sagt, ein freudiges Herz will ich haben. Ja, und wenn du freudig opferst, dann wird das mit Freude ersetzt. So, und Gott verspricht uns nicht physische Gesundheit, physischen Reichtum, so einen absoluten Segen für unsere Zeit hier auf Erden. Wenn du mal die Leute in der Bibel betrachtest, so, oder dich in der Welt umguckst, so, dann siehst du genau das Gegenteil bei uns Christen. So, wir sind die, die verachtet werden. So, wir sind die, die falsch sind, die verfolgt werden, die umgebracht werden. So, wir sind die, die eigentlich arm sind, ne, weil wir nicht nach Reichtum streben, weil wir nicht schwarz arbeiten, weil wir nicht betrügen und lügen, weil wir unsere Steuerabrechnung ordentlich machen. So, was sind? Aber wir haben einen viel kostbaren Reichtum. Muss ich letztens erst lesen, so ein, dieses Gleichnis von Jesus. Da ist so ein Typ, der auf Perlen steht, auf kostbare Perlen. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Verkäufer ist oder einfach nur ein Sammler. So ein, aber jedenfalls liebt er Perlen. Und der ist nur auf der Suche nach schönen Perlen. Und auf einmal findet er, egal wo, unter Wasser oder im Geschäft, eine riesengroße, wunderschöne, herrliche Perle. Sowas hat er noch nie gesehen. Und er verkauft alle Perlen, die er hat, um sich die da zu kaufen. So. Und dann hört er auf mit Sammeln. Weißt du, und dieser Schatz ist es, den ich möchte. So. Weil was nützt mir diese wunderschönen Perlen in Masse, wenn ich diese eine besondere Perle nicht habe? So. Ich halte mich lieber bei diesem einen und bin glücklich und zufrieden und bezaubert und habe meine Leidenschaft, die ich entfachen kann, mein Leben lang. So, als viele Perlen und bin unglücklich und nur auf der Suche nach mehr. So, hey, und wir haben diese Perle gefunden und wir haben es erlernt. So, und jeder Mensch, der Einblick hat in Gottes Herrlichkeit und schmecken konnte, wie seine Gnade ist, so, der sehen konnte, wie mächtig und groß er ist und der einen Heiligen Geist in sich hat und vom Wiedergeborenen ist, so, hey, wie traurig ist das, wenn der diese Perle loslässt und wieder anfängt zu sammeln. Ich habe letztens erst ein Prio-Video gelesen, der geschmeckt hat von der Herrlichkeit Gottes. So, lest mal, Hebräer 5. Glaube ich. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, von daher. Und ich hatte eine andere Bibel. Vielleicht ist jemand von euch schneller beim Suchen.
Das Schmecken der Herrlichkeit Gottes, das ist Hebräer 6, das ist ein Abschnitt. Ich weiß aber nicht, ob du den meinst.
Wo der nicht zurückkommen kann. Ah ja, ich hab's, danke. Genau. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grundlegenden der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott mit der Lehre von Waschung, von Handauflegung, von Totenauferstehung und von dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Also, kurz und knapp, wir haben ein neues Leben empfangen und wir sind wie Kinder, wie Babys, die zur vollen Mannes- oder Frauenreife heranwachsen. So. Wie schade ist es, wenn du dich so einlullen lässt von der Welt und zurückkehrst, so, dass du wieder Milch brauchst. So, dass du wieder an den Anfang drin bist. So, dass Gott dir immer wieder erklären muss, hey, ich stehe für dich und ich bin gnädig. So, und mein Zorn ist abgewandt, weil ich habe gesiegt. Ich meine, klar sagt Gott das immer wieder und wir brauchen das auch immer wieder. Ne? So, aber wir müssen schon so einen Glauben haben, der irgendwie so feststeht und weiß. So, der nicht mehr bestimmt ist von Gefühlen. Heute fühle ich mich danach, dass ich errettet bin, morgen nicht. Weißt du, selbst wenn wir uns nicht danach fühlen, sollen wir wissen und glauben, dass wir errettet sind, weil die Bibel das sagt. Und Gott kann nicht lügen. Und das ist Reife. So, vertraue in dem, was du gehört hast. Und halt dran fest. Egal, was die äußeren Umstände sagen. So, in Vers 3. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Also du brauchst Gott auch dazu. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dorn und Disteln trägt, das ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Und das sind harte Worte. Aber Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden, und das sagt's hier. Wenn du dich als wiedergeborener Christ bewusst gegen Gott entscheidest, dann war's das. Weil du hast geschmeckt und du warst teilhaftig und du kannst Jesus nicht wieder kreuzigen. Und das ist das, was der Heilige Geist uns lernen wird, unser Leben lang bis zum Ende und noch weiter. Ich glaube auch in der Ewigkeit werden wir erstaunt immer wieder das neu erfahren, so, wie kostbar das war, was er am Kreuz gemacht hat für uns. So, wie viel das überhaupt gekostet hat, von Thron runterzugehen und zu einer Schöpfung zu werden, zur eigenen Schöpfung. Als starker König, den niemand und nichts was anhaben kann als Gott, so sich zu erniedrigen, so dass er hilflos wird wie ein Baby. So, der selbst von einem Schaf zerkaut werden kann oder zertrampelt. Ein Baby braucht jemanden. Hey, Gott braucht niemanden. Aber Jesus kam hier als Baby auf der Welt und hat sich abhängig gemacht von Menschen. So, das muss man sich einfach mal vorstellen. Unser Gott und Herr und König, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der macht sich zerbrechlich. Nur um unseren Weg zu gehen und nur um unsere Last zu tragen, nur um für uns sich opfern zu lassen. Wisst ihr noch, wie Jesus am Kreuz hing und seine letzten Worte waren Vater, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, er hat geweint dabei. Ich glaube nicht, dass er im Garten Gethsemane saß und Blut geschwitzt hat, aus Furcht vor den Schmerzen, sondern ich glaube, dass er im Garten Gethsemane so dolle Panik und Angst hatte, so dolle, dass sogar Blut statt Schweiß aus dem Kopf kommt oder aus den Drüsen, weil er diese Trennung von Gott gesehen hat. Das Schlimmste überhaupt für Jesus, für Gott. So ein getrennt vom Vater zu sein. Ja, und als er sündenlos als Lamm da am Kreuz hing, als er gestorben ist, da ist er als Sünder gestorben. Das musst du dir mal vorstellen, dass der heilige Gott und unser Messias und Erlöser, der gerechter nicht sein könnte, als Sünder gestorben ist. Und als Sünder bist du getrennt von Gott. Als Sünder hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus war da im Totenreich und hat gepredigt. Und Jesus ist auferstanden. Und damit war unterschrieben. Er hat gesiegt. Er hat den Tod überwunden, weil niemand hat größere Liebe als der sein Leben gibt für andere. Und die Liebe erfüllt alle Gesetze. Und Jesus hat geliebt. Jesus hat gesiegt. Und wir haben unseren Sieg durch ihn. Und ich habe mich heute mit Chat so ein bisschen unterhalten über Lobpreislieder. Und uns ist aufgefallen, dass wir beide so diese alten Hymnen lieben. Ne? So, ich liebe diese deutschen Hymnen. So, ich könnte nichts anderes tun, als diese Gesangsbücher, die alten, durchzulesen. Weil sie sind wie Predigten. Die haben eine absolute Tiefe. Du kannst die tausendmal singen und trotzdem erfährst du was Neues. Man sieht, dass die durch den Heiligen Geist geschrieben sind. Das sind Psalmen. Und das gehört zu Gottes Wort dazu irgendwie. Die haben so eine Tiefe und so eine Reinheit, Und dann habe ich so nachgedacht so über die Lieder heute halt, und dann haben wir darüber ein bisschen gesprochen. Die sind ganz anders als die modernen Lobpreislieder, weil heute in den modernen Lobpreisliedern, da geht es so oft um uns selbst. Ne? Herr, segne mich, ich bin gesegnet, Herr, du bist gut, du bist treu, du bist alles und so weiter. Aber in diesen Hymnen, wenn du die liest und singst, da geht es um Gott. Da wird er erhoben, da wird an ihn gedacht, an seine großen Taten, an seine Wunder. Da ist er der im Vordergrund steht, und du bist einfach nur da und bewunderst seine Größe und Stärke und Macht. Und nebenbei kommt mit rein, dass ich gesegnet bin, einfach nur weil ich mit Gott bin. Weil das gehört dazu. Wir sind gesegnet. Und er segnet uns. Aber irgendwie geht das so verloren. Ne? Und wenn ihr irgendjemand ein paar Hymnen kennt, bringt es mir bei. Gerade für einen Abend mal, ich singe immer die gleichen Lieder, weil irgendwie es gibt gar nicht so viele moderne deutsche Lobpreislieder, gibt wahrscheinlich, aber ich kenne nicht so viele deutsche Lobpreislieder, die wirklich nur ums Kreuz gehen, um das, was er gemacht hat. Dass ich ihn erheben kann und dran denken kann, was er getan hat. Deswegen liebe ich dieses 1000 Mal auch, das wir heute wieder singen, weil es ist so eine alte Hymne. Ne? Und wie schön ist das, wenn wir Gott erheben können. Und wenn es wirklich Wert und Gewicht hat, so was Jesus da getan hat. Mensch, wir sind schon gesegnet, weil wir einfach nur eine neue Schöpfung sind. Weil wir ein Pfand in uns haben, ein Siegel, das nur Gott öffnet. Weil wir errettet sind zu 100%. Nichts und niemand kann uns das noch entreißen, sagt die Bibel. Wir sind Gesegnete. Wir haben alles empfangen, was man braucht. Und Gott verspricht uns sogar noch mehr und sagt, ich werde auch leiblich für euch sorgen. Euch wird nicht an Essen fehlen, nicht an Kleidung, ich werde für euch sorgen, vertraut mir. Schaut nur nach oben zu mir und ich werde euch alles geben, alle Sorgen werft auf mich, ich werde mich darum kümmern. Folgt nur mir nach und vertraut mir. Ihr seid gesegnet, ihr habt alles. Ja, das stimmt. Mann, wir haben so viel zu danken. Und oft sind meine Gebete voll mit Wehklage und Depressionen und ich will noch mehr und hab nicht genug. Oder bin enttäuscht, da kommt mein Stolz durch, weil ich nicht so benutzt wurde, wie ich wollte oder was weiß ich. Und ich meine, das ist wichtig und das gehört dazu. Lies mal die Psalmen, die sind voll von Depressionen und auf einmal schwenkt es um und David fängt wieder an anzubeten. Aber diese Anbetung ist auch sehr wichtig. Und was Karin vorhin gesagt hat, zwar von Gott, diese Dankbarkeit. Ne? Wir haben so viel zu danken. Wir können selbst in der schlimmsten Krise können wir vor Gott kommen und Gott kann unser Herz sich ganz schnell wieder drehen, sodass wir auf einmal dankbar sind, weil er uns zeigt, was wir haben. Selbst in der schlimmsten Versuchung, sagt die Bibel, sagt er Stopp, wenn wir es nicht mehr tragen können. Selbst wenn wir so schwach sind, dass wir wegrennen vor Gott oder nicht mehr laufen können und keine geistlichen Riesen mehr sind, sondern die schlimmsten Sünder von allen, dann ist er derjenige, der uns noch zieht, weil wir zu seinem Volk gehören und er nicht zulässt, dass wir verloren gehen. Hey, wir haben so viel, wir sind so reich. Wir haben eine Perle, die kann nicht ersetzt werden. Hey, freut euch daran. Und noch als Sahnehäubchen, das Beste zum Schluss. Vers 24. Aber der König sprach zu Aravna nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß deinem Wert, denn ich will dem Herrn, mein Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber und David baute dem Herrn dort einen Altar und er opferte Brandopfer und Friedensopfer und der Herr, der ließ sich für das Land erbitten und die Plage wurde abgewehrt von ganz Israel. David opfert, unschuldiges Blut wird vergossen und der Fluch ist gebrochen, Gottes Zorn ist beruhigt, der Mensch kann wieder mit Gott. Und dieser Berg hier, wo das alles passiert, ne? Dieser Berg ist was total Besonderes. Mich hat das super bewegt, weil ich habe das vorher noch nicht gewusst. So eine Bibelschule lernt man das wahrscheinlich als erstes. Das ist die gleiche Stelle, wo David hier den Altar baut. Das ist die gleiche Stelle, wo Abraham seinen Sohn Isaac opfern wollte. Wo er den Altar gebaut hat, wo Gott zu ihm gesagt hat, bring deinen Sohn hierauf, ich will ihn opfern. Oder opfere du ihn mir. So ein, weißt du, wo die 3 Tage unterwegs waren, so ein, und Abraham in seinem 3 Tage lang in seinem Kopf schon seinen Sohn tot gesehen hat. So ein, als Opfer für den Herrn. So ein, weißt du, an dieser Stelle baut er einen Altar. So ein, und ein paar tausend Jahre später, keine Ahnung wie viel, so ein, ist David auf dem Berg und baut einen Altar. Die hatten schon einen anderen Altar und so, ne, so wo geopfert wurde. So ein, aber da sah David diesen Engel und in der Chronik siehst du und dieses Schwert, das der Engel hatte. So ein, und er hatte so eine Furcht vor diesem Schwert, so dass er nicht mehr anbeten konnte an dem Ort, wo er sonst angebetet hat. Sondern so ein, er musste an dem Ort, wo er den Engel gesehen hat, einen Altar bauen. So ein, weißt du, und David opfert da für das Volk und das unschuldige Blut wird vergossen so ein, und das Volk erfährt Sühnung. So ein, und jetzt kommt das Genialste. Wisst ihr noch, was Gott zu Abraham gesagt hat? Er hält Abraham dann ab im letzten Moment und sagt so ein, hey, ich werde mir selbst ein Opfer erwählen. Ne? So ein, und dann bringt er da so eine Ziege oder irgendwas. So. Auf denselben Berg, nicht an derselben Stelle, auf demselben Berg, so ein, da hing Jesus am Kreuz. So ein, auf der gleichen Tenne, da wurde der Tempel erbaut. So ein, weißt du, David hatte diesen Altar aufgebaut, so ein, hat hier geopfert, so ein, konnte nicht mehr zum anderen Altar gehen und Salomo, sein Sohn, baut später auf diesem Berg so ein, den Tempel. Da, wo für Jahrtausende die Menschen hinkommen, um Gott anzubeten, um zu opfern, um Sühnung zu erfahren für ihre Sünden. Ist genial, oder? So ein, und an diesem Berg, keine Ahnung wie viel, 1000 Jahre, 1000 vielleicht, ist auch egal, so ein, könnte mal nachlesen und mich fragen, ich kann es nur mal raussuchen, hab's vergessen. Aber jedenfalls, eine lange Zeit später, so ein, geht Jesus von diesem Tempel raus so ein, und geht zum Berg so ein, und wird geschlachtet als dieses erwählte Lamm, das Gott gebracht hat. Was tausende Jahre vorher so ein, er zu Abraham gesagt hat, so ein, ich werde mir ein Opfer auswählen. Und Abraham hat bestimmt nicht gedacht, dass er genau an der gleichen Stelle geopfert wird, wo er den Altar bauen sollte. So ein, wir haben keinen Plan, aber Gott hat einen Plan. Und Gott sieht alles und weiß alles. Weißt du, wenn Gott von dir was verlangt, was keinen Sinn macht oder so, hey, dann vertrau drauf, weil erinnere dich dran, was Gott gemacht hat schon in deinem Leben, was er schon in deinem Leben gesprochen hat. So ein, weißt du, weil irgendwann ist es erfüllt. Und irgendwann ergibt es einen Sinn. Und irgendwann ist es wie ein Puzzle so ein zusammengebaut und du erkennst einfach nur die Herrlichkeit Gottes. Genauso wie dieses Puzzle durch Jesus geschlossen wurde so ein, und man einfach nur Gottes Herrlichkeit sieht und ihn einfach nur anbeten kann, oder? So, dass er von Abraham an den Plan hatte, über David und durch David seinen Samen zu Jesus kam. So, und Jesus war mit seinen Jüngern, ne, in Jerusalem, bevor zum Berg gegangen ist, bevor zum Kreuz gegangen ist. So, und Jesus nahm das Passamahl und hat mit seinen Jüngern gefeiert am Passatag so ein, dass unschuldige Blut vergossen wird, damit der Schuldige vergeben findet und der Zorn Gottes abgewendet ist. So ein, und er saß da mit seinen Jüngern und brach das Brot so ein, weißt du, und alle haben gegessen und hat gesagt, das ist mein Leib. So ein, und er saß dort mit seinen Jüngern zusammen am Tisch, so ein, in einer Einheit, in einer Gemeinde als Leib so ein, und verteilte den Wein und sagte, das ist mein Blut und trinkt. So ein, weißt du, und der wusste. Weißt du, und er wusste. So ein, ja, was für ein Bild ist das? So ein, dass Gott festhält, obwohl Israel immer wieder hart ist, immer wieder gesündigt hat, immer wieder weggerannt ist, immer wieder fremdgegangen ist mit anderen Göttern, so ihn immer wieder verletzt hat. Und trotzdem von Abraham bis zum Schluss, von Mose, von der Schöpfung an bis zum Schluss. Ich denke mir, als Gott den Baum reingesetzt hat, wusste schon, wie es ausgeht. So ein, oder bin ich mir hundertprozentig sicher. So ein, weißt du, auch vom Anfang unserer Schöpfung an bis zum Ende aller Ewigkeit, was nicht endet. So so ein, weißt du, steht Gottes Plan, so ein, seine Gnade und Liebe für uns. So ein, hey, das ist was, wo wir dankbar sein können und feiern können. Und ob du dich heute fühlst danach oder nicht, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, hey, dann nimm das Abendmahl, weil dafür ist es da. So, ob du dich jetzt danach fühlst, so ein Gott nah zu sein, oder ob du dich noch nie näher gefühlt hast, hey, das ist unsere Sicherheit und unsere Bestätigung. Und das bringt Gott die Ehre, so. Nämlich, dass wir es nehmen, so auch in unserer Schwachheit, so ein, und im Vertrauen darauf, so ein, uns es vergeben. So ein, Jesus war das wichtig. So ein, weißt du, also lasst uns zusammenkommen zum Tisch und Dinge klar machen, die nicht geklärt sind. Oder es einfach nur dankbar genießen. So ein, im Blick drauf, so was er getan hat, so für uns. Weil er hat sehr viel bezahlt. So, so viel, wie ich es nicht ermessen kann. Ja, lass uns beten. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für deine Treue. Und dass wir das sehen können von Anfang bis Ende. So, dass deine Treue und Gnade nie aufhört. Ja, dass du so viel gegeben hast für uns. So, dass wir bei dir wieder sein können. So, ich freue mich, zu dir zu kommen. So, ich freue mich, nach Hause zu kommen. Ich danke dir so sehr, Herr Jesus Christus, dass du das möglich gemacht hast, dass du so viel auf dich genommen hast, dass es möglich wird. Ja, und es tut mir so leid, wenn ich das vergesse oder wenn ich so diesen Wert überhaupt nicht sehen kann. Aber wenn ich der Versuchung nachgehe, so, anstatt den Sieg entgegenzunehmen und dich zu preisen. So, und ja, aber ich danke dir, dass du uns immer wieder erinnerst und immer wieder zurückbringst. Ich bitte dich, dass du aufpasst, dass unsere Sünden nicht zu viele, ja, nicht zu viele schaden und dass niemand verloren geht dadurch, so, weil wir schwach sind. Ich bitte dich, dass du, Geist, unsere Schwachheit benutzt, um, ja, um deine Stärke zu erweisen. So, ich habe schon viele Pastoren kennengelernt und ich weiß, dass wir die dümmsten und schwächsten sind. So, und ich danke dir da sehr für, dass du der Gott bist, der alles in seiner Hand hat. Ja, wir wollen zerbrochen vor dich kommen. Ja, weil du bist groß. Amen.
Kann ich mal ganz kurz noch was dazu sagen?
Klar.
Als ich diesen Text jetzt gelesen habe, es ist ja vielleicht für manchen etwas befremdlich, so, wo der Engel jetzt seine Hand ausstreckt gegen die Ursache und bringt das Verderben, also von Gott geschickt, da sagt mancher vielleicht so, ja, ist das ein Gott der Liebe. Aber mir ist gerade dadurch so Gottes Mächtigkeit bewusst geworden, weil das ist eben die andere Seite von Gott. Natürlich ist Gott ein Gott der Liebe. Er ist unser Vater. Aber es ist eben kein Gott, den wir einfach so larifari behandeln können, einfach so am Rande. Es steht ja auch, nähert euch Gott mit Furcht und mit Zittern. Er zittert vor eurem Gott. Also es ist eben ein Gott, der für uns nicht erklärbar ist. Wenn es das wäre, wäre es kein Gott, dann wäre es ein Mensch. Und da ist mir gerade so Gottes Größe so bewusst geworden, wie mächtig, gewaltig unser Gott ist.
Ja, Amen. Ja. Es tut auch gut, das zu sehen, ne? Gottes Größe. Das zeigt, wie klein man selber ist. Hat noch jemand was zu sagen oder was bekommen? Dann ist entweder jetzt die Zeit oder halt so im Lobpreis, wenn ich Pause mache. So, da steht es Abendmahl. So ein, ja, wer zum Tisch kommen will, soll es tun. So, und wenn du es nicht ernst meinst mit Jesus oder so nicht glaubst, so, dann lass es stehen. Ja, die Bibel redet da ganz klar drüber. So, das ist was, das hat so viel gekostet. Ja, ich meine, das ist nur Traubensaft und Brot. So, das hat jetzt nicht viel gekostet. Aber das, was dahinter steht. Ne? So, und es hat wirklich sehr viel gekostet. So, und wenn du das nicht ahnen kannst, weil du Gott nicht liebst, lass es. So, und bring Gott auf deine Art dann Ehre, weil du ihn respektierst als Gott. So, auch wenn du mit ihm selber jetzt nichts zu tun haben willst. Ne? Aber wenn du heute ihn annehmen willst und du sagen willst, so, ich will jetzt nur mit dir gehen und ich möchte das jetzt festmachen und ernst, so, dann ist das eine Entscheidung fürs Leben, weil dann wird er verändern. Man kann Menschen belügen, aber nie Gott. Weil er geht selbst in die dunkelste Ecke mit. Von daher, dann feiere erst recht das Abendmahl und sei dir gewiss, dir ist vergeben für alles, was du getan hast. Und du kannst ein neues Leben haben. Und zwar mit Gott und du kannst ihn hören. So, also wenn du diesen Schritt gehen willst, so, dann mach das heute. Mach das fest. So, aber sei gewiss so, und Gott wird dein Leben umkrempeln und verändern. So, er wird nicht damit zufrieden sein, dass du so bleibst, wie du bist. Er will dir Siege schenken und er will dich freimachen. Und er meint es sehr ernst mit dir. So, er kann niemanden gebrauchen, der es nicht ernst mit ihm meint. So, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und ich möchte meine Frau auch mit niemandem teilen. Werde ich sehr sauer. Und sehr verletzt. So. Also, bete dafür. Okay, lass uns ein bisschen anbeten. Und wenn jemand was bekommt, jetzt ist die Zeit, so, bitte rede. Ob ein Wort oder irgendwas anderes. Ein Bild. Sprachen reden. So, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, das tu. Also, und, ja. Ich möchte gerne hören, was Gott zu sagen hat. Ja, wenn dich soweit fühlst,